Schauplatz Hannover, Institut für Zoologie im Labor Sonntag. Der 41-jährige Affenforscher Thomas Geismann drückt aufs Play von einem Tonbandgerät. Dem, wo man hören wird, widmet er sein ganzes Leben. Es sind Gesänge der Gibbons, kleine Menschenaffen, die nur in den tropischen Regenwäldern von Ostasien leben.
Jetzt fährt sie wieder an. Kurzlebiger Versuch gewesen. Die Heullaute werden austauscht, wahrscheinlich um den Beginn der Sequenz abzuklären. Das ist das Seewider, der anfängt. Er macht einen Heullaut und dann einen Schrei. Jetzt der Schrei. Das ist er. Sie fährt nochmal an und der zweite Schrei. Das ist er. Und jetzt wird ganz wild im Käfig umgegangelt und die Äste geschüttelt und das Wild da oben. Und dann ist es eine Zeit lang ruhig und dann hat er nochmal einen Schrei am Schluss. Dann ist die Sequenz vorbei. Es ist ruhig. Macht er noch einmal jetzt so und dann ist ein Juchzer. Nein, jetzt hat er ihn verpasst. Den hat er jetzt falsch eingesetzt. Darum hat sie auch gerade mitgemacht. Das war wieder untypisch gewesen.
Es kommt mir vor, als würden wir das Endspiel von der Fußball-WM zusammen anschauen. Der Thomas Geismann mit weißem Hemd und grauer Bügelfaltenhose mimt jeden Laut mit, kann heute leider nicht mitsingen, weil er ziemlich heißer ist.
Das ist jetzt die sogenannte Zwischensequenz.
Er ist Single, lebe praktisch in seinem Büro, sagt er. Nur fürs Schlafen geht er heim und seit er die Dozentenstelle in Hannover hat, leistet er sich den Luxus von einem Fernsehen. Eine Stunde pro Tag. Seit 18 Jahren lüftet das Nummer 1 vor Welt ihr Gibbon-Forschung Stück um Stück das Geheimnis rund um die Kommunikation der Gibbons. Unermüdlich, leidenschaftlich. Forschen ist aufregend.
Aha, so funktioniert das. Oh, aber dann, wenn das so funktioniert, dann müsste ja eigentlich das und das passieren, wenn ich jetzt das mache. Und dann überprüfen es das. Und wenn man dann selber ein bisschen langsam, aber sicher kleine Erkenntniszuwächse sich erarbeitet, dann wird die Lust immer grösser, noch mehr darüber zu erfahren. Und das kann sich endlos selbst erhalten. Und bei mir war das halt bei den Gibbons so gewesen, dass die Gibbons mich von Anfang an eigentlich fasziniert haben, vom ersten Augenblick. Ich habe die sehr, sehr interessante Tiere gefunden, schon nach wenigen Minuten zuschauen. Die Art und Weise, wie die Tiere miteinander umgehen, wie sie aussehen, wahrscheinlich spielt eine Rolle. Wie sie sich fortbewegen, wie sie kommunizieren. Aber so etwas, wieso als man jetzt das toll findet, das kann man wahrscheinlich gar nicht verbalisieren. Das geht wahrscheinlich schon ziemlich sehr in die Richtung, warum man sich zwei Menschen gerne haben.
Liebe auf den ersten Blick. Gibbons haben extrem lange Arme und extrem lange Beine. Und sie sind extreme Akrobaten, brechen sich darum auch regelmäßig Knochen, vor allem bei Rivalitätskämpfen in luftiger Höhe. Denn in 30 bis 40 Meter Höhe in den Baumkronen vom Regenwald fühlen sie sich daheim. Das innere Feuer für alles, was da kreucht und fleucht, kennt der Gibbon-Expert seit Kind.
Ja, also schon vor, als ich Gibbons kennengelernt habe, bin ich begeisterter Hobbyforscher gewesen. Und hat das wahnsinnig interessant gefunden, tagelang Vogelbeobachtungen zu machen in verschiedenen Habitaten um Aarau, wo ich gewohnt habe als Kind. Oder Schmetterlinge zu sammeln oder Fossilien zu klopfen oder was es auch war. Ich bin für praktisch die ganze Naturhistorie begeistert fähig gewesen. Ich habe meine Mutter gequält damit, dass ich gigantische Sammlungen von Mineralien und Muscheln angelegt habe. Alle Jahre in meinem Kinderzimmer eine Ausstellung abgehalten habe, wo sämtliche Kids von der Nachbarschaft haben müssen besuchen.
Traumberuf Zoologe, das ist schon für den Kindergärtner festgestanden. Seine Eltern haben ihn auf dem Weg unterstützt, allerdings mit anderen Vorstellungen.
Traumstudium ist natürlich Arzt. Die sind sowieso alle reich, wie man sich das so vorstellt. Und sie hätten sich eigentlich immer gut vorstellen, dass ich jetzt Medizin studiere. Aber sie hat natürlich sofort gemerkt, dass das bei mir überhaupt nicht ankommt. Wenn man ein kleines Kind daheim hat, das schon im Kindergarten anfängt, wie verrückt Dinosaurier zu zeichnen und die Bücher dann anfängt zu lesen in der ersten Klasse und bereits in der ersten Klasse von allen Saurier Körpergröße und Gewicht und die genauen anatomischen Proportionen kann rekonstruieren, wenn dann der Bub während der ganzen Schulzeit jeden freien Nachmittag im Jura rumrennt und mit Bergen von Fossilien rumkommt und sein erster grosser Wunsch ein Feldstecher ist, um Vögel zu beobachten, oder ein Buch über die Schmetterlinge von Mitteleuropa und innerhalb vom ersten Schuljahr schon die Bibliothek von der Stadt einfach zu klein ist, weil die biologischen Bücher dort einfach nicht vorhanden sind, dann merken die Eltern wahrscheinlich gleich mal, dass sie den Traum vom Arzt können begraben können. Und ich bin froh, dass sie relativ schnell von dieser Traumvorstellung abgekommen sind, zugunsten von dem, was ich gerne hätte machen
wollte. Reich an Geld ist der Thomas Geismann bis heute nicht geworden. Dafür aber hat er sein Reich gefunden, die Gibbon-Welt. Die ersten Tonbandaufnahmen von Gibbon gesehen, genauer von der Siamang, hat er 1980 als Zoologiestudent im Zürcher Zoo gemacht. Heute verfügt er über ein ganzes Arsenal von Gibbon gesehen. Bei Morgengrauen markieren Gibbons ihr Revier durch Paargesänge, Duett. Sie singen rund 10 bis 30 Minuten wie Vögel miteinander. Und zwar nach einem genau festgelegten Muster. Während der Gesänge toben sie meistens wild umeinander. Wo auch immer ein einsamer Gibbon auf dem Planet auf einer Baumkrone sitzt, man sagt, der Thomas Geismann hat dem persönlich seine Aufwartung gemacht. Ganz forscher winkt er aber mit einem Lächeln ab.
Natürlich ist das ein bisschen übertrieben. Ich habe ja viel, viel später erst die Gelegenheit gehabt, Gibbons im Freiland zu untersuchen. Als Student war ich eher mittellos und war schon froh, als ich das erste Mal in einen anderen als den Zürcher Zoo reisen durfte, um andere Gibbons kennenzulernen. Und ich habe meinen Einflussbereich noch sehr, sehr langsam ausgedehnt. Und aus finanziellen Gründen bin ich nicht so oft im Urwald gewesen, wie ich hätte wollen. Ich habe jetzt bis jetzt erst 5 Reisen gemacht in die asiatischen Urwälder, wo die Gibbons wirklich daheim sind.
15 Jahre lang hat sich der Thomas Geismann als Doktorand und Postdoktorand am Anthropologischen Institut der Uni Zürich mit Gibbons befasst. Mit Stipendien hat er sich knapp über Wasser halten. Für Forschungszweck hat er allerdings sein Hemd gegeben. Einmal sei ein Telefon aus Paris gekommen. Im Naturhistorischen Museum seien 3 verstorbene Zootiere, tiefgefrorene Schopfgibbons, eingetroffen. Eine außerordentliche Rarität. Mehr wie gern wäre er schnurstracks nach Paris, um die Gibbon-Leichen zu sezieren. Aber das Geld für die Reise hat gefehlt. Paris sei zum Glück so nett gewesen und habe ihm die 3 Tiere auf Eis gelegt. Irgendwann hat er dann das Geld zusammen gehabt. Der Thomas Geismann hat mit seinen Gibbons in den letzten 18 Jahren einiges erlebt. Um die Evolution von Gibbon-Kommunikation zu erforschen, hat er sich auch mit den Gesängen von Mischlingen befasst, Hybriden. Mit Tonbandgerät und Mikrofon unter dem Arm ist er auf Audienz zu seinen Tieren.
Und dann bin ich auch zu einem Tierhändler gekommen in England. Der hat 2 so Hybriden von einem Zoo übernommen und wollte weiterverkaufen. Die waren dort schon 2 Monate gewesen. Und es war ein Geschwisterpaar, sie hatten beides die gleichen Eltern. Und das Männchen von dem Geschwisterpaar ist bereits verkauft worden, kurz bevor ich dort angekommen bin. Wie auch immer, es war nur noch das Weibli da. Die war natürlich ziemlich frustriert, so ganz allein in einem relativ engen Käfig. Und die Angestellten von dem Tierhändler haben gesagt, also, sie hätten die nie gehört, allein singen. Und ich habe dann meine Geldressourcen sind eng beschränkt gewesen. Ich konnte nur an jedem Ort wenige Tage bleiben. Die Hotels sind sündhaft teuer gewesen. Und ich hatte natürlich einen engen Zeitplan gehabt, um durchzukommen mit den Tonaufnahmen für meine Doktorarbeit. Und dann hatte ich genau 3 Tage Zeit gehabt, um von dem Weibli Tonaufnahmen zu machen. Und die hat natürlich freiwillig nichts gesagt. Die Gibbon-Weibli singen bei den meisten Arten relativ selten solo. Und ich habe zu dem Zeitpunkt bereits gewusst, dass die Hybriden wieder einen völlig anderen Gesang produzieren als beide älteren Arten. Aber wie bei dem speziellen Hybridgesang getönt hat, habe ich ja noch nicht wissen. Ich habe dann halt mein gesamtes Gibbon-Repertoire durchprobiert. Ich habe also von der einen Elternart Männchen-Gesang vorgesungen, 4 Stunden lang, keine Reaktion, dann 4 Stunden das Weibli-Repertoire. Das Hybrid-Weibli hat interessiert, da haben wir rübergeschaut und ist auch ans Gitter gekommen. Sie war ziemlich zahm und hat mich angeschaut, ist sie wieder ein bisschen fressen oder hat sich gekratzt. Dann habe ich von der anderen Elternarzt männliche Repertoire ausprobiert, das weibliche Repertoire. Dann habe ich Hybrid-Repertoires angefangen ausprobieren, die ich schon kennt habe. Es war nichts zu wollen, ersten Tag vorbei, zweiten Tag vorbei. Am dritten Tag habe ich es weiter probiert und meine Stimme hat also schlimmer getönt, weder jetzt, wo ich heiser bin, wegen der Verkältung. Und am Schluss habe ich in irgendeinem Zusammenhang angefangen, Kontaktrufe produzieren, die eigentlich gar nicht zum Gesang gehören. Ich weiß auch nicht, warum ich drauf gekommen bin, aber lustigerweise hat das Weibli sofort auf Kontaktrufe reagiert. Und dann haben wir halt angefangen, Kontaktrufe austauschen. Und anscheinend hat das Weibli so stimuliert, dass die Kontaktrufe immer lauter geworden sind. Meine natürlich entsprechend auch. Und irgendeinmal habe ich gemerkt, jetzt wechselt sie über die Gesangsrufe. Und dann habe ich die Gesangsrufe eben auch beantwortet. Und zwar immer der Männli-Part von einem fiktiven Hybrid. Ich musste dann einfach ein bisschen improvisieren, weil ich den Hybrid-Gesang nicht genau kennt habe. Und irgendeinmal sind wir dann so weit gewesen, dass das Weibli angefangen hat, richtige Gesangsstrophen zu produzieren. Hybrid-Gesangsstrophen, wie ich sie gerne hätte gehört. Und ich habe dann einfach immer eine Männli-Antwortstrophe gesungen drauf.
Und das ganze 20 Minuten lang. Der Forscher war überglücklich gewesen.
Ja, ich habe mich natürlich schon gefreut, dass es funktioniert hat. Aber also meine Stimme war total geschlossen gewesen an diesem Tag. So schlimmer wieder jetzt. Weil ich halt dann eben schon seit 3 Tagen nonstop die Gibbon-Stimme jeden Morgen durchprobiert während mehrerer Stunden. Das sprengt natürlich die Kapazität von meinem Kehlkopf eindeutig.
Sagt er mit einem breiten Schmunzeln. Ziemlich sicher ist der Thomas Geismann der einzige Mensch auf Erden, der es überhaupt schafft, mit Gibbons zu singen.
Sie haben dann noch andere gesangartige Rufe, die vor allem in Alarmsituationen verschiedener Art zum Tragen kommen und in Grenzkonflikten. Aber der Standardgesang, den man am häufigsten hört, dem sage ich Territorialgesang, der ist bei jeder Art natürlich anders. Wir haben zurzeit 12 Arten, die man unterscheiden kann vom Gesang her. Von jeder Art Männli, Weibli, verschieden. Die Gesänge kennt man sehr schnell voneinander.
Also 24 Melodien haben Sie im Prinzip ausprobiert mit ihr?
Es sind natürlich innerhalb von jedem Gesang bestimmte Sequenzen, die sich dann auch unterscheiden. Wenn man die so manchmal gehört hat, und ich habe jetzt wirklich Tausende von Gibbon-Gesängen gehört, dann weiss man automatisch, da kann man die gerade mitsingen, wenn man einen hört. Dann weiss man genau, also jetzt müsst ihr das und das machen. Und das ist dann immer sehr überraschend, wenn das Tier mal etwas anderes macht. Das sind dann eigentlich immer die interessanteren Sachen. Es ist eigentlich noch fast schöner, wenn mal das Tier etwas völlig anderes macht, weil dann fragt man sich sofort, warum macht es jetzt hier etwas anderes?
Die Patzi, eine Schopfgibbon-Dame aus dem Tierpark Berlin, hat etwas ganz anderes gemacht. Darum hat sie dem Forscher auch den Kopf verdreht. Hochbetagt ist sie 1986 gestorben. Nach Berlin kam sie in den 60er Jahren. Ein Tierpfleger hat sie als Baby von Nordvietnam importiert. Der Reis hat Patzi in einem kleinen Körbli wie durch ein Wunder überlebt. Denn in Gefangenschaft sind Gibbons dortmal wie Flüge gestorben. Falsche Ernährung, falsche Haltung. Die Patzi hat überlebt und sie hat gesungen. Aber ihr Lied haben noch keine Menschenohren je gehört. Nicht einmal die von Thomas Geismann. Weder in Europa noch in den USA noch in Asien. Das hat der Thomas Geismann gereizt. Und er hat sich auf die Suche gemacht. Überzeugt, dass die Patzi eine bisher unbeschriebene Schopfgibbonart sein müsse. Eine der bedrohtesten Tierarten überhaupt. Um das zu belegen, ist er auf Expedition.
Und ich habe dann halt verschiedene Gibbon-Populationen abgeklappert, wo ich gewusst habe, die sind wahrscheinlich verwandt mit dem Tier in Berlin und vielleicht sind es ja die so ähnlich singen. Und habe dann schlussendlich Glück gehabt, wo ich die Gibbons auf der Insel Hainan auf die Band aufgenommen habe. Die haben dann tatsächlich den Gesang gehabt, den ich gesucht habe. Und ich habe mit dieser Beobachtung dann endlich den Beleg dafür gehabt, dass es bisher unbenannte Gibbon-Art gibt in Indochina.
Vor 2 Jahren hat er also eine neue Gibbon-Art entdeckt. Eigentlich eine Sensation. Trotzdem redet der Thomas Geismann eher wehmütig über seine neue Entdeckung.
Wenn ich jetzt hier eine neue Art beschreibe, dann beschreibe ich da möglicherweise etwas, wo in Vietnam möglicherweise schon ausgestorben ist. Die Tiere, die ich gesehen habe, die habe ich auf Hainan gesehen. Dort leben die Tiere auf einer Insel, die ursprünglich noch vor 100 Jahren vielleicht Tausende von Gibbons beherbergt hat. Sicher vor 50 Jahren noch um die 2000 Individuen beherbergt hat. Heute aber kommen die Tiere nur noch in einem einzigen Wald vor auf dieser Insel. Und die hat es dort auch nur, weil das Naturschutzreservat so gelegt ist, dass es einen relativ unerträglichen Waldteil umfasst, der sehr, sehr steile Hänge hat. Und an diesen steilen Hängen kann man nicht so gut jagen und kann man nicht so gut Wald abholzen. Und wahrscheinlich ist das der einzige Grund, wo der Gibbons das Leben gerettet hat. In diesem Waldteil gibt es maximum 20 Gibbons. Und das sind die einzigen Gibbons von dieser Art, die ich noch gehört und gesehen habe, lebendig.
Die rasante Abholzung vom Urwald ist ein Faktor für das Verschwinden der Gibbons in Indochina. Vietnam hat 80% von seinem Wald verloren, Hainan 90%. Der Herbizidabwurf während dem Krieg hat auch seine Wirkung gehabt. Eine enorme Tragödie für alles Lebige. Die Forscherlust wird zum Forscherfrust.
Ich habe natürlich viele Berichte gelesen von Forschern, die Gibbon-Arbeiten gemacht haben in Thailand, Sumatra, Indonesien. Die gehen einfach in den Wald rein und der Waldhalt von diesen Gibbon gesehen jeden Morgen. Man hört so ringsum so 10 Gruppen. Und ich natürlich in Yunnan, Gibbon praktisch ausgestorben. Man weiss nicht, wie viele Gruppen es noch gibt. Wir sind natürlich die ersten paar Tage im Wald gestanden und haben nichts gehört. Und ja, man hat natürlich schon Angst, dass man am Schluss mit leeren Händen da steht. Aber wir haben dann schlussendlich doch auch eine Stelle gefunden, wo es noch Gibbons gegeben hat. Und es war natürlich ein wunderbares Erlebnis, die das erste Mal im Wald zu hören. Man muss sich vorstellen, man wohnt dort in einem kleinen Camp, mitten im Wald, mehrere Tagesmärsche von der Zivilisation vom nächsten Dorf entfernt. Man steht am Morgen, in Yunnan sind wir um 4 Uhr aufgestanden, haben unsere Nudelsuppe verdruckt, die wir am Feuer gewärmt haben. Und dann sind wir zu dritten Höhe im Wald. Wir hatten einen einheimischen Führer, dann einen Wissenschaftler vom Zoologischen Institut der Universität in Kunming und ich. Und dann sind wir etwa 2 Stunden durch den Wald gestapft, im Dunkeln. Also ich habe das immer sehr, sehr schwierig gefunden. Ja, und dann ist man da auf einen Berg hochgeklettert, im Dunkeln. Und von dieser Bergspitze hat man dann beobachten, wie es langsam dämmert. Und so, wenn man dann so langsam konnte, den Umriss der Blätter erkennen und der Nebel so aus dem Tal aufgestiegen ist. Ungefähr um diese Zeit haben dann manchmal Gibbons angefangen zu singen. Und wir haben dann Tage, wo es so günstig war, dass wir tatsächlich von diesen seltenen schwarzen Schopfgibbons einmal bis 7 Gruppen gehört haben. Das war dann das absolute Maximum, das Highlight dieser Expedition. Aber es ist auch mit einer Gruppe ist es noch fantastisch, wenn man am Morgen so zwischen den ersten Vögeln und zwischen dem Summen der kleinen Moskitos dann plötzlich so aus der weiten Distanz 2 Kilometer entfernt so ein feines Stimmchen gehört, das dann langsam lauter wird. Und das ist dann ein männlicher Gibbon, der seinen Gesang anstimmt. Und das geht 1-2 Minuten und der Gesang wird immer komplexer. Er baut seine Strophe mit jeder Repetition ein bisschen aus und macht sie komplizierter, ein bisschen länger, ein bisschen verschnörkelter, hängt mehr Laut dran. Und am Schluss hat er dann das Stadium erreicht, wo er die typische, artspezifische Strophe singt, wo man dran sofort sieht, das ist jetzt ein schwarzer Schopfgibbon, ein Männchen, erwachsen, aus der Region entweder Nordvietnam oder südliches Yunnan-Gebiet.
Der Thomas Geismann strahlt, wenn er von seinen Gibbon erzählt. Gibbons markieren mit ihrem Gesang, wo bis zu 3 Kilometer weit zu hören ist, ihr Revier. Aber sie locken damit auch potenzielle Partner an. Ein Gibbon-Pärli, sagt man, sei sich ein Leben lang treu. Und je länger ein Paar zusammen ist, desto besser singen sie miteinander. Das heisst, anhand vom Duett kann der Thomas Geismann nicht nur das Alter und das Geschlecht der Tiere bestimmen, sondern auch, ob es ein frisch verliebtes Paar ist oder ob es 2 alte Hasen sind. Wenn junge Pärli allzu lang falsch miteinander singen, kann es passieren, dass ein Nebenbuhler das natürlich auch hört und am falsch singenden Gibbon das Weibli kurzerhand ausspannt. Es hat Zeiten gegeben in China, da haben sich Gibbons in Menschen verwandelt und umgekehrt. Aus den edlen Menschen hat es Gibbons und Kraniche gegeben, aus den anderen Insekten und Sandkörner. Die Gibbons haben viele Dichter zu sagenhaften Werken inspiriert. Heute sind Gibbons äußerst bedroht. Die ganze Fauna in Indochina schrecklich dezimiert. Wenn man im Urwald einem Dachs begegne, sieht es fast schon das höchste der Gefühle, sagt der Gibbon-Forscher. Alles, was sich bewegt, werde gejagt. Verständlich.
Man muss zuerst einmal Bedingungen schaffen, dass die können überleben können, ohne zu jagen. Das ist das eine. Zweitens muss man Bedingungen schaffen, dass die überhaupt wissen, um was es geht, was die da für einen Schatz in ihren Wäldern haben, die vor ihrer Haustür stehen. Und die Preise, die man überkommt durch den Verkauf von einem Gibbon-Kadaver oder von Medizin, die man aus einem Gibbon-Kadaver hergestellt hat, oder von einem jungen Gibbönli, wo man als Haustier verkaufen kann, und spätere Medizin, praktisch Zukunftsinvestition, die Preise sind so astronomisch hoch für Verhältnisse in Indochina, dass ein normaler Mensch nicht an so einer Gelegenheit vorbeigehen kann. Also es gibt wirklich Leute, wo man davon ausgehen kann, so ein Reisbauer, der verdient weniger als 2 Dollar im Tag. Selbst wenn man jetzt grosszügig rechnet und sagen 2 Dollar im Tag. Mit 2'000 Dollar, der ist der für Jahre versorgt, inklusive Familien und alles. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Das ist, wie wenn wir praktisch von heute zum morgen ein Millionär würden.
Klar tut es Thomas Geismann weh, wenn er sieht, wie seine Gibbönli langsam, aber sicher von dem Planet Abschied nehmen. Trotzdem klagt er nicht an. Dass seine Leidenschaft eine brotlose Arbeit ist, hat nicht nur mit dem Verschwinden von diesen Tieren zu tun.
Dass es eine brotlose Kunst ist, das ist klar. Das habe ich eigentlich von Anfang an gewusst. Das ist ein Wissen, das ich mit den meisten Grundlagenforschung betreibenden Zoologen, glaube ich, teile. Zoologie, wie zum Beispiel die Systematik von irgendwelchen Seesternen oder Verhaltensbiologie von Sperlingsvögeln. Ich denke, das sind nicht Forschungsrichtungen, die sehr leicht von wirtschaftlicher Bedeutung sind.
Und dementsprechend gibt es auch fast keine Arbeitsstellen. Trotz allem oder desto trotz, nach 18 Jahren Forschertätigkeit hat der Thomas Geismann das erste Mal in seinem Leben eine Dozentenstelle.
Es spricht natürlich Bände dafür, wenn ein Mensch, bis er 40 ist, keine feste Stelle gefunden hat. Ich bin jetzt 41, ich habe immer noch keine feste Stelle, aber wenigstens einfach noch mal eine Stelle. Ich glaube, das sagt etwas darüber aus, was da auf einem zukommt, wenn man so eine Richtung einschlägt. Es hätte natürlich anders gehen können. Ich hätte ja vielleicht Glück haben und irgendwo eine Assistenzprofessur zu Amerika bekommen oder irgend so etwas. Gut, hat nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es noch in der Zukunft, wer weiß. Aber ich würde es wieder so machen. Also es ist einfach das, was ich am liebsten im Leben mache. Ich habe nie das Gefühl, dass ich jetzt da auf etwas verzichten muss, weil die Belohnung, die ich durch das hatte, dass ich eben das mache, was ich immer machen wollte, die ist immens.